Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich auf deiner Kinderwunschreise. Ich bin dafür da, um dich an die Hand zu nehmen und dir zu zeigen, wie du diese Phase mit mehr Vertrauen und mehr Leichtigkeit durchleben kannst, wie du es schaffst, durchzuhalten, bis du endlich dein Wunschkind in den Armen hältst und Mama bist. Und ein Weg, um dir zu zeigen, dass es sich lohnt, durchzuhalten und dass es sich lohnt, dran zu bleiben, auch wenn es länger dauert, ist diese Podcast-Folgenreihe, und zwar mein Kinderwunsch, in der ich Frauen interviewe über ihren Kinderwunschweg, wie sie es geschafft haben, schwanger zu werden. Mir ist an der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, es gibt kein Blueprint, um schwanger zu werden, sondern jede Kinderwunschreise ist unglaublich individuell. So wie du individuell bist und du deinen eigenen individuellen Weg finden darfst, der für dich passt, um schwanger zu werden und schwanger zu bleiben. Und was ich in dieser Reihe versuche, ist, dir zum einen Mut und Hoffnung zu schenken, wie gesagt, dran zu bleiben. Und auch wenn es wirklich länger dauert, auch wenn es viele Ups und Downs gibt und du immer wieder mit dieser emotionalen Achterbahn konfrontiert bist, dass du am Ball bleibst, dass du in deiner Energie bleibst und sofern es für dich vielleicht auch finanziell möglich ist oder was für unterschiedliche Umstände es da noch gibt, aber sofern es für dich irgendwie möglich ist, dran zu bleiben und weiterzumachen, bis es dann endlich soweit ist. Und du darfst bei diesen Folgen die Impulse, die dir jetzt heute auch Rachel gibt, immer wieder reinspüren. Ist das was mit mir resoniert? Ist das stimmig für mich? Gibt es eine Stimme in mir, die sagt, hey, vielleicht probierst du das mal aus? Und ich meine nicht die Kopfstimme, die Angststimme, die sagt, oh Gott, das ist was wir auf jeden Fall noch tun müssen, sondern ich spreche wirklich von deiner Intuition, von deiner ganz leisen, sanften Stimme in dir, die vielleicht mit der ein oder anderen Aussage mitschwingt oder die dir in den nächsten Tagen auch immer wieder vielleicht ja den Impuls gibt, dich über etwas zu informieren oder irgendwo einen Termin auszumachen oder wie auch immer. Also sei da ganz achtsam mit dir und spür gut in dich rein. Was braucht es für dich? Was braucht es vielleicht nicht für dich? Genau. So viel als kleines größeres Intro an dieser Stelle. Ich möchte ganz kurz noch was zu Rachel sagen. Also Rachel war eine Klientin von mir vor, ja, es ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe sie ein Stück begleiten dürfen auf ihrem Weg. Und mir war schon immer klar, so wie bei fast allen meinen Klientinnen, dass ich sie irgendwann mal hier im Interview haben möchte. Und ja, ich habe sie dann gefragt vor ein paar Wochen, ob sie Lust hat, und für sie war das auch ein absoluter, ja, nicht Traum, aber es war Teil ihrer Vision, dass sie dann, wenn sie dann schwanger ist, hier im Podcast sitzt. Und ja, es ist alles möglich und man darf einfach den Glauben und die Hoffnung nicht dran verlieren. Und jetzt, genau, haben wir dieses wunderschöne Gespräch miteinander geführt, eine etwas längere Podcast-Folge, also teile sie dir auch gerne auf, wenn du sie nicht am Stück hören kannst oder magst. Genau, kurz vielleicht zu Rachel, sie wird es auch gleich nochmal erzählen, aber Rachel ist 32 Jahre mittlerweile, sie hat 5 Jahre Kinderwunsch hinter sich und hat die Diagnose bekommen, frühzeitige Wechseljahre. Sie hat einen sehr niedrigen AMH-Wert, und alles, was so dazugehört, und ist aber jetzt mittlerweile in der 21. Schwangerschaftswoche und bekommt Mitte August ihr Baby. Ja, wir sprechen über so viel, über ihren kompletten Kinderwunschweg, welche Diagnostiken sie hat machen lassen, was sie für Diagnosen dann auch bekommen hat, wie viele unterschiedliche Behandlungsmethoden sie versucht hat, welches dann zum Schluss auch die war, die geholfen hat, durch die sie schwanger geworden ist, wie sie mit der Aussage umgegangen ist, sie können keine Kinder bekommen, die hat sie leider auch hören müssen, wie sie auch damit umgegangen ist mit den vielen Kinderwunschterminen und ihrer Arbeit, wie sie das unter einen Hut bekommen hat, also nicht nur ihre Arbeit, sondern auch mit ihren ganzen Verpflichtungen, die sie drumherum hat und hatte, und warum für sie Pausen wirklich immer sehr, sehr wichtig waren und wie sie die auch für sich genutzt hat, beziehungsweise mit welcher inneren Einstellung sie diese Pausen auch machen konnte, einlegen konnte. Und ja, welche Learnings sie generieren konnte in dieser Kinderwunschzeit, warum die Kinderwunschzeit für sie rückblickend dann doch sehr, sehr wertvoll ist. Also wir sprechen wirklich über ganz, ganz viel und ich wünsche jetzt an dieser Stelle einfach ganz viel Freude und viele spannende Impulse mit dem Gespräch zwischen Rachel und mir. Hallo liebe Rachel, schön, dass du da bist und Teil meines Podcasts und ich habe mir das sehr lange gewünscht, dass du irgendwann hier sitzt. Und als ich dich angefragt habe, hast du ja auch gesagt, dass du dir das auch lange gewünscht hast oder das so ein bisschen auch manifestiert hast. Here we are. Schön, dass du da bist.
Hi, liebe Sandy. Ja. Danke für die Einladung. Und genau, ehrlicherweise habe ich letztes Jahr irgendwann damit angefangen, mir das so ein bisschen zu affirmieren, dass ich irgendwann bei Sandy im Podcast sitze. Und jetzt ist es so, jetzt sitze ich hier und wir dürfen uns ein bisschen unterhalten über unsere Kinderwunschreise. Und ja, genau, dein Podcast war ja für mich eigentlich in der Kinderwunschzeit auch immer ganz oft eine ganz große Stütze. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich so auf dem Weg ein bisschen was zurückgeben kann.
Ja, wirst du definitiv. Ja. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wie alt du bist, wo du gerade so in deinem Kinderwunsch stehst.
Sehr gerne. Genau, also ich heiße Rachel, bin noch 32 Jahre alt, nicht mehr lange, noch ein paar Tage. Komme aus der Nähe von Heidelberg und bin verheiratet mit Matthias und wir waren fast 5 Jahre im Kinderwunsch, plus minus, also ein Ticken weniger. Genau, und ich möchte den Spannungsbogen nicht so arg aufbauen, aber tatsächlich bin ich jetzt in der 21. Schwangerschaftswoche, im 6. Monat. Und freue mich darauf, jetzt ein bisschen zu berichten, wie meine Kinderwunschreise so war.
Ja, und es war keine einfache. Die war mit vielen Ups und Downs gespickt, wo ich einen Teil davon auch miterleben durfte. So vergleichsweise einen kleinen Teil, aber es war auf jeden Fall intensive Zeit, deine ganze Kinderwunschreise. Mhm. Wann kam der Punkt, an dem du so für dich festgestellt hast, jetzt möchte ich Mama werden?
Genau, also eigentlich, also der Wunsch war schon immer da, also ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen ganz klassischerweise. Und als ich dann meinen Mann Matthias kennengelernt habe, den habe ich 2013 kennengelernt und 2014 sind wir zusammengekommen und so bei den ersten Dates hat sich dann schon so relativ schnell herauskristallisiert, okay, wir wollen auch auf alle Fälle eine Familie. Das war für mich irgendwie auch einfach da schon klar, dass ich Mama werden möchte, dass wir eine Familie zusammen gründen möchten. Und ja, als wir uns dann verlobt haben und geheiratet haben, so da war es dann schon ziemlich klipp und klar, dass wir auch irgendwann in die Familienplanung einsteigen werden.
Und es war dann von Anfang an, ihr habt es erstmal natürlich versucht und dachtet, ja klar, das funktioniert bestimmt direkt. Zick, zick.
Ja, also ich würde sagen, ich bin schon relativ, wie soll ich sagen, ich will nicht naiv sagen, aber ich bin schon locker an die Sache herangegangen und mein Mann auch. Und ich glaube, also vorweg ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ich immer die Pille als Verhütungsmittel genommen habe. Und da ist ja logischerweise der Zyklus relativ normal, sage ich mal in Anführungszeichen. Habe aber auch immer mal kurze Unterbrechungen gehabt. Kurz bevor wir dann tatsächlich in die Familienplanung gestartet sind, war es dann so, dass ich noch mal so 1,5, 2 Jahre die Hormonspirale hatte. Und die habe ich dann auch im Frühjahr 2019, ich muss immer aufpassen mit den Daten, weil es jetzt echt schon eine Weile her ist, aber da habe ich sie dann gezogen bekommen. Und bevor ich die Spirale hatte, in den kurzen Pausen der Pilleneinnahme und auch danach habe ich dann schon gemerkt, okay, irgendwie entspricht mein Zyklus jetzt nicht so unbedingt der Norm, hat mir aber jetzt deshalb auch nicht unbedingt so gleich von Anfang an die Sorgen gemacht. Deswegen würde ich sagen, sind wir da recht easy peasy gestartet, genau.
Was heißt es, dein Zyklus hat nicht der Norm entsprochen? Also es war so dein subjektives Gefühl? Aber
genau, also es war schon so, dass ich eben keinen typischen 28-Tage-Zyklus hatte. Also der war mal viel länger, mal viel kürzer. Meine Periode fiel mal so aus. Also ja,
Ganz
trotzdem waren auch
unregelmäßig.
ganz unregelmäßig, genau. Trotzdem war zwischendrin auch mal wieder ein ganz toller Zyklus dabei, genau, aber ja, war jetzt nicht so der Traumzyklus, sagen wir es mal so. Ja.
Okay. Und dann habt ihr es aber einfach mal versucht und dacht, naja, das klappt bestimmt irgendwie.
Ja,
Und
genau. Also wir sind dann eigentlich so 2019, also da bin ich in einen neuen Job gestartet, im Frühjahr, als ich dann die Spirale rausgenommen habe. Da sind wir dann in die Kinderplanung gestartet, im Sinne von, naja, jetzt bin ich ja noch in der Probezeit, aber wenn es halt so ist, dann kommt es halt so. ja, und dachte aber, naja, gut, okay, gucken wir mal, wo es hinläuft. Ich habe dann 2019 tatsächlich im Sommer ganz starke Blutungen bekommen, ganz heftige. Also da hatte ich 4 bis 6 Wochen ungefähr Blutungen, also auch ganz lange. Der Alltag war heftig damit tatsächlich, weil ich da ja auch noch ja, am Einlernen war des neuen Jobs und wurde dann von meinem Gynäkologen auch erstmal so ein bisschen vertröstet, bin dann in die Uniklinik gegangen und da hieß es, ja, ich soll doch erstmal wieder die Pille nehmen, damit sich das reguliert oder regulieren kann. Und dann habe ich gesagt, nee, warum soll ich die Pille nehmen? Wir sind ja im Kinderwunsch, also das macht für mich keinen Sinn. Und tatsächlich kann ich dir nicht mehr sagen, welches Medikament ich da bekommen habe. Ich habe ein Medikament bekommen, welches die Blutung dann stoppen sollte. Und das hat es dann auch tatsächlich. Und ja, wir sind kurze Zeit später in die Flitterwochen geflogen. Deswegen war ich sehr glücklich darum, dass dann die Blutung auch aufgehört hat. Und wir haben dann ganz tolle Flitterwochen auf die Geschenke. Ja, und dann sind eben so ein paar Monate des Probierens ins Land gezogen. Hat nicht so funktioniert und dann habe ich das eigentlich meinem damaligen Gyn dann auch geschildert, so dass ich irgendwie glaube, dass da noch was ist und so. Also hatte da schon so, ja, eine Intuition, sage ich mal. Aber da hat es eigentlich erst so begonnen, dass ich dachte, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht so ganz. Und nachdem ich da eben wieder vertröstet wurde, bin ich in eine Gyn-Gemeinschaftspraxis gewechselt, einen Ort weiter. Und ja, da war ich dann nach gut einem Jahr Kinderwunsch. Also da hatten wir dann schon so. Ja, zwischen 11 und 13 Zyklen hatten wir es da, glaube ich, schon so, sag ich mal, auf in Anführungszeichen natürlichen Weg probiert. Und genau, da wurde ich dann auch erstmal vertröstet am Anfang von der Gynäkologin. Und dann habe ich ihr aber eigentlich relativ schnell klipp und klar gesagt, hier, ich bin deshalb gewechselt. Und ich ja, wurde ein bisschen energischer, sagen wir es mal so. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann sie schon verstehen. Sie würde mir jetzt aber empfehlen, dass wir einfach mal noch ein paar Zyklen mit OVUS arbeiten, dass ich vielleicht mal die Temperatur messe, sowas alles, weil das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Und dann sehen wir uns wieder. So, und dann habe ich mit dem Temperaturmessen habe ich genau einen Zyklus durchgehalten. Das war irgendwie zu anstrengend, sage ich ganz ehrlich. Und als ich dann mit den OVUS getestet habe, ja, habe ich dann relativ schnell bemerkt, auch in mehreren Zyklen, dass ich da irgendwie gar keine. Und genau, darauf komme ich vielleicht später noch mal kurz zu sprechen, wenn sich das so ergibt. Und genau, dann habe ich zum Sommer tatsächlich dann von der Gynäkologin Mönchspfeffer empfohlen bekommen, weil das ja so ein bisschen den Zyklus auch regulieren soll. Aber wir hatten auch bis dahin noch keine Blutabnahmen gemacht oder irgendwie irgendwas gecheckt oder so, irgendwie der Ursache mal vielleicht auf den Grund gegangen. Genau, und Mönchspfeffer ist ja, soll eben zyklusregulierend arbeiten und was für den weiblichen Zyklus tun und für dich tun, auch für den Kinderwunsch und so weiter. Ja, bei mir war es dann tatsächlich eher gegenteilig und ich hatte wieder sehr, sehr, sehr starke Blutungen. Also so stark, dass ich morgens in einer Blutlache im Bett aufgewacht bin. Und ich dachte, also Moment mal, also da stimmt irgendwie auch wieder was nicht, logischerweise. Habe dann Duphaston bekommen. Dass es praktisch auch wieder die Blutung stoppen sollte und hat dann im Zyklus drauf allerdings wieder schlimmere Blutung. Also da ging es dann wieder los wie sozusagen das Jahr zuvor, wo wir im Urlaub waren. Und rate mal, wo wir dann waren. Da waren wir wieder im Urlaub und hatte ich wieder voll die starken Blutungen. Genau, da waren wir in Südtirol, Wannan. Berge hoch, Berge runter gekraxelt. Ich mit meinen starken Blutungen konnte einfach irgendwann gar nicht mehr. Also das war echt übelst anstrengend. Also ich habe schon geguckt, dass ich ordentlich Eisen zu mir nehme und so, aber ja, also wie soll es auch anders sein, wenn du so starke Blutungen über Wochen hinweg hast? Ja, mein Mann hat dann schon irgendwann gescherzt. Also ich bin wirklich fast jeden Tag zu dem nächstgelegenen Supermarkt gelaufen und habe mir eine Packung OBs oder Binden oder beides geholt. Und er hat dann so gesagt, so, also irgendwie ist das dein größtes Hobby. Und ich so, ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, und habe dann in der Gynäkologengemeinschaftspraxis nochmal angerufen. Da hatte ich den Chef dann an der Strippe, habe ihm das geschildert. Der hat mich dann auch ernst genommen, der hat die Situation ernst genommen und hat dann gesagt, ja, also das hört sich überhaupt nicht gut an. Wenn sich das bis morgen nicht bessert, weil das auch schon so lange andauert, dann muss ich entweder dort ins Krankenhaus oder den Urlaub halt abbrechen, zu ihnen kommen und dann eben zu Hause in Deutschland ins Krankenhaus gehen. Genau. Und ja, dann, wie es so ist, oftmals im Kinderwunsch, dann sagt sich der jetzt
Rahel, warte
machen
mal
wir
ganz kurz,
mal
sorry.
einen Break in Stunde, dann dachte ich so, kann ich genießen?
Warte, warte, warte. Ich glaube, die Internetverbindung ist manchmal, die ist es ein bisschen,
Jetzt.
es hängt manchmal ein bisschen.
Instabil.
Ja, weißt du was? Du kannst gerne einfach dein Video ausmachen.
Okay. Genau, also genau, abbrechen oder eben in Deutschland ins Krankenhaus, zu ihm und ins Krankenhaus oder halt in Südtirol ins Krankenhaus. Und genau, wie das dann eben so oft ist, war es dann so, dass sich mein Körper wohl gedacht hat, nö, wir wollen noch ein bisschen im Urlaub bleiben, es wird besser, also am nächsten Tag. Ja. Ich finde, das ist so das Paradebeispiel dafür, dass man halt einfach im Kinderwunsch nichts planen kann. ja, und dann kam er zurück aus dem Urlaub und dann wurde es wieder schlimmer, also wie vorher. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann, boah, ich glaube schon fast 6 Wochen meine Blutungen. Bin dann sofort zur Gynäkologin und die hat mich dann ins Krankenhaus überwiesen und an dem Tag noch selbst habe ich dann eine Ausschabung gehabt. Genau. Und hatte irgendwie auch rein aus meiner Intuition heraus auch an einem Tag nichts groß getrunken und gegessen. Und somit konnte das dann auch gleich an einem Tag gemacht werden. Ja, und da wurde dann ein Polyp entfernt. Also ja, von der OP her erinnere ich mich jetzt logischerweise nicht mehr an so vieles, aber woran ich mich, glaube ich, ganz, ganz arg daran erinnere, ist so ein Satz, den die Ärztin hinterher sagte, nämlich, dass wir etwas ungewöhnliches Gewebe für eine Frau meines Alters da rausgeholt haben. Genau, und ja, eben deshalb auch die Dauerblutung vermeintlich da war, weil ja einfach da was abgestoßen werden sollte, ne? Was dann ja irgendwie nicht so funktioniert hat. Genau, dann war irgendwie auch erstmal Pause für mich angesagt. Und ich hatte dann aber schon einen Termin in der endokrinologischen Abteilung in Heidelberg an der Uniklinik ausgemacht. Und am Telefon hatte ich damals eine Sprechstundenhilfe, der ich bis heute auch dankbar bin, weil die dann auch gesagt hat, ah, machen Sie auch gleich einen Termin in der Kinderwunschsprechstunde aus. Also soweit hatte ich logischerweise auch noch nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich eben beides gleich vereinbart und bin dann dahin getuckert, hatte dann eben mehrere Zyklen Blutabnahmen eben zu verschiedenen Zeitpunkten und dann wurde recht schnell die Diagnose gestellt, dass ich in einem vorzeitigen Wechseljahren bin. Genau. Und das war dann ja, schon erstmal eine Nummer, sage ich mal.
Wie war
Genau.
das für dich? Also das mit, also konntest du mit dem Begriff was anfangen? Wie hast du dich da gefühlt? Kannst du das noch rekonstruieren?
Ja, also tatsächlich konnte ich was mit dem Begriff anfangen, weil im Urlaub zuvor, also Sommer 2020, da wo ich eben dann auch die Ausschabung hatte, hat mein Mann einen Artikel vorgelesen, den er in der Zeitschrift gefunden hatte, wo es um vorzeitige Wechseljahre ging, einer Sportlerin. Also das war so richtig krass. Ich glaube, sonst hätte ich auch nichts damit anfangen können. Ja, aber deshalb konnte ich irgendwie, glaube ich, was mit dem Begriff als solches anfangen, aber habe mich jetzt natürlich mit dem Krankheitsbild nicht mit auseinandergesetzt. Es ist ja toi toi toi, jetzt auch nicht gang und gäbe. Ja, und das Gefühl war so, okay. Also ich, ja, ich konnte einfach irgendwie gar nichts so damit anfangen und habe dann auch erstmal versucht, ja, zu vertrauen und habe dann mir auch die Fakten halt einfach darlegen lassen von den Ärzten. Also in meinem Fall ganz klassisch hatte ich halt einfach ja diese typischen Symptome, nämlich eben diesen unregelmäßigen Zyklus, Hitzewallung, die ich übrigens bis heute habe, ja, den niedrigen AMH, niedriger Östrogenwert, ein hoher FSH-Wert und dass die zweite Zyklushälfte das Progesteron immer viel zu niedrig war. Genau. Und ja, ich glaube, also in der endokrinologischen Abteilung war es dann so, Da war mein Mann zum Glück auch dabei. Da kam dann auch der Spruch, ja, sie können keine Kinder bekommen. Und das, also das war da natürlich schlimm, weil das für mich einfach sich so angefühlt hat, als ob so, ja, so ein Luftballon so vor dem inneren Auge einfach so zerplatzt, weil, ja, wie ich eingangs des Gesprächs schon erwähnt habe, war es ja so, dass ich mir das eigentlich ja schon immer so vorgestellt habe. Also das stand jetzt für mich nie zur Debatte, dass ich keine Kinder haben möchte. Und ja, also ich glaube, da ist dann schon echt auch eine Welt für mich zusammengebrochen, weil das mit den vorzeitigen Wechseljahren in dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, nicht automatisch damit einherging, dass ich keine Kinder bekommen kann.
Also die
Genau,
haben zu
und
dir wirklich einfach gesagt, sie werden nie Kinder bekommen.
ja, also die haben wortwörtlich gesagt, sie bekommen keine Kinder oder sie können keine Kinder bekommen. Genau,
Krass.
also das war ja schon schlimm. Also da ist auch dann wirklich so eine Welt für mich zusammengebrochen, wie gesagt, und habe dann eigentlich auf dem Heimweg nur geheult. Also ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen verständlich. Und aber als wir dann zu Hause angekommen sind, war es dann eigentlich so, dass dann auch eigentlich Matthias so mein Fels in der Brandung gesagt hat, oder einen Spruch gesagt hat, der mir eigentlich so nie aus dem Kopf gehen sollte. Und das war dann eigentlich der Spruch, dass wir werden eine Familie haben und egal wie. Genau.
Voll
Das
schön.
war dann, ja, genau. Und der, ja, war einfach, also der Spruch war da, der ist geblieben, der hat uns die ganze Zeit begleitet. Und ja, für mich war dann aber irgendwie auch schnell klar, ja, wir gehen im gleichen Krankenhaus zur Kinderwunschsprechstunde, wo ich ja dann eben auch schon recht zeitgleich den Termin ja zum Glück vereinbart hatte und ja, habe mich dann schnell berappelt und ja, da war es dann auch so, dass ich eben so ja, ein- bis zweimal die Woche in die Klinik fahren durfte. Ich glaube, da habe ich dann erstmal so auch ein bisschen begriffen, was das für ein Ausmaß auch annimmt, ne? Also ich glaube, wenn man halt so ja, in die Behandlung startet, dann ist man sich dessen ja vorher nicht unbedingt bewusst, was das alles so mit sich bringt. Und eben dieser zeitliche Aufwand, der war dann schon immens. Und da wurde mir das dann, glaube ich, ja, relativ schnell bewusst. Und da haben wir dann eben, ja, so ein Klassiker wie Eileiterdurchlässigkeit haben wir gemacht und gecheckt, ne, ob da alles gut ist. Da war zum Glück alles gut. Ich hatte das mit den Ovus erwähnt. Deswegen haben wir dann Zyklen mit einer Auslösespritze probiert, also Geschlechtsverkehr und Auslösespritze sozusagen oder Clomiphene und Auslösespritze, um es so ein bisschen ja, anzuregen. Aber das hat halt auch alles nicht funktioniert. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich mich da zwar an sich gut betreut gefühlt habe, aber nicht wirklich gut aufgehoben gefühlt habe, weil ich jedes Mal, also wirklich jedes Mal einen anderen Arzt oder Ärztin hatte. Und ich musste jedes Mal wieder die auf den Stand der Dinge bringen, alles erzählen, was schon war, was gemacht werden sollte und so weiter und so fort. Und puh, also da muss ich wirklich sagen, das hat mich echt runtergezogen. Also da war ich, also das habe ich nicht gut verkraftet, dieses jedes Mal wieder alles runter zu beten und zu erzählen und zu erklären. Und ja.
Warum, was daran hat dich belastet?
Das war einfach so, das hat mich total aufgerieben, das jedes Mal wieder zu erzählen. Und also ich war dann auch irgendwie an so irgendwann so an so einem Punkt, wo ich dachte, warum gucken die nicht in die Akte rein? Warum muss ich das jetzt wieder erzählen? Also man muss sich ja vorstellen, es war ja über Monate hinweg immer ein, zweimal die Woche, wo ich das jedes Mal wieder runterbeten musste. Und das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist, ja, war irgendwie einfach eine Hausnummer für mich. Ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen, aber das war anstrengend, sehr anstrengend irgendwie. Genau. Ja. Und dann sind wir eigentlich relativ zügig in eine Kinderwunschklinik gewechselt. Genau, da hatten wir ein Kennenlerngespräch. Und ja, da kam auch so das Argument, was ich vorher in der Kinderwunschsprechstunde an der Uniklinik auch schon gehört habe, keine Zeit verlieren. Also recht zügig weitermachen. Genau, also sind wir auch recht zügig in die erste ICSI gestartet. Ja, und da waren dann tatsächlich, also da habe ich sehr, sehr hoch stimuliert. Und wir hatten.
Rachel, kann ich ganz kurz fragen, wann war das? Wann seid ihr dann in die Kinderwunschklinik gewechselt? Wie?
Das war dann, ja, also Sommer 21.
Aha. Okay.
Genau, Sommer 21, ja, doch, da
Da
sind wir
wart ihr so
dann,
2 Jahre, ein bisschen mehr
ja,
als 2 Jahre im
genau, so plus
Kinderwunsch.
minus 2 Jahre waren wir da im Kinderwunsch, ja, genau. Und genau, da hatten wir dann eben 2 Follikel, die punktiert werden konnten. Und das
Aber du
war aber
hast
nicht.
sehr hoch stimuliert,
Ich
entschuldige
habe
das.
sehr hoch stimuliert, ja,
Okay.
genau. Und also ich würde mal sagen, dieses Hochstimulieren, das war sowieso ein bisschen so der Ansatz dieser Klinik. Genau. Und diese 2 Follikel, die waren allerdings nicht brauchbar. Und ja, als ich das dann gesagt bekommen habe nach der ICSI, da habe ich schon sehr mit den Tränen kämpfen müssen, als ich bei der Ärztin noch saß und die mir das halt auch erklärt hat, ne, wieso, weshalb, warum. Ja, dann haben wir die Klinik verlassen, da habe ich geheult, bis ins Auto habe ich geheult, bis ich zu Hause war, habe ich nur geheult und ja, habe eigentlich einfach einmal alle, ja, Gefühle, die es so gibt, mitgenommen und war echt am Boden. Und ich glaube, das Schlimme für mich war, dass ich so dachte, oh, jetzt habe ich mich überwunden, mir die Spritzen zu setzen. Ich habe so richtig aktiv mitgearbeitet und hä? Kann es jetzt einfach sein, dass da nichts Brauchbares bei rumkommt? Ja,
Ja,
das
also
war
die
dann schon.
Eizellen waren nicht befruchtbar, oder?
Richtig, genau, ja.
Ja.
Die waren ja
Oh.
beide nicht zu gebrauchen, sozusagen.
Ja, und vor allem besonders tragisch halt in dem Moment, ne, weil du ja so viel dafür getan hast und
Ja,
da
voll.
so reingesteckt hast an, ja, an Mühe, an Geld, ne, wie sagt man, Blut, Schweiß, Tränen.
Ja.
Oh, ja, und dann sagen die einfach, ja, war nix.
Ja.
Ja, das nimmt, das haut dann erstmal um, ne?
Absolut, ja.
Ja,
Also,
ja.
da war ich dann ja wirklich echt am Boden und hab dann sofort gesagt, ich brauche eine Pause. Also, es wäre für mich nicht in Frage gekommen, da gleich anschließend weiterzumachen. Habe mir Zeit für mich genommen
Woran hast du
und
das gemerkt, dass du eine Pause gebraucht hast?
einfach mental. Also, ich war einfach eben so, ja, vom Kopf her so im Gedankenkarussell drinne, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich war. Na, körperlich ging es mir eigentlich schon an sich gut. Ich war einfach nur müde und schlapp. Aber es war jetzt nicht so, dass mir jetzt die Stimulation total zugesetzt hat oder so. Also ich hatte zum Glück, toi, 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 niemals eine Überstimulation während der ganzen Kinderwunschzeit oder habe es mit starken Nebenwirkungen kämpfen müssen. Das war einfach wirklich so vom Kopf her, dass ich gesagt habe, also das wäre für mich nicht in Frage gekommen, da jetzt gleich anschließend weiterzumachen. Und also da muss ich auch sagen, das ist mir zum Beispiel auf unserer Kinderwunschreise nie begegnet, dass Ärzte oder Ärztinnen zu mir gesagt haben, nee, immer gleich sofort weitermachen. Klar kam immer dieses Argument von wegen, ja, lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, aber es wurde immer respektiert, wenn ich gesagt habe, nee, ich brauche jetzt eine Pause, ich bin jetzt im Urlaub oder sonst was. Also das, ja, war gut und das tat mir auch gut. Also ich habe dann auch immer eigentlich ja viel für mich getan in der Zeit. Also jetzt so wie zum Beispiel eben nach dieser ersten gescheiterten ICSI war es dann auch so, dass ich ja eine große Runde spazieren war bei uns am Feld. Die Geschichte habe ich dir damals auch erzählt. genau, und da war es echt so, dass ich ja total am Boden war und dann an diesem Feld vorbeikam mit diesen Hunderten von Schmetterlingen. Ja, also das war so richtig krass. Und ich bin ja so ein Mensch, der so voll auf Zeichen achtet. Und ich glaube, das hat sich auch bei uns so in der Kinderwunschzeit so voll durchgezogen. Also immer mal wieder kam da was und genau, dann stand ich so in diesem Feld und dachte mir so, wow, das habe ich noch nie gesehen. Also ja, das war schon krass. Und ich glaube, man muss dazu sagen, der Schmetterling als solches hat halt für mich und meine Familie voll die große Bedeutung, weil als mein Papa gestorben ist, dachte uns auch ein Schmetterling. Sorry.
Alles gut.
Ganz lange begleitet. Ja. Und dann dachte ich so, boah, der hat die jetzt geschickt, dass er nicht aufgeben soll. Genau.
Ja.
Ja.
Ja, als du mir das damals im Coaching erzählt hast, das hat mich auch so berührt, weil ich hatte dir das da, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob es genau da war, aber ich habe das auch, glaube ich, erzählt, dass für mich dieser Zitronenfalter auch so eine Bedeutung hat. Immer wenn ich einen Zitronenfalter sehe, muss ich auch an meine Mutter denken, die auch verstorben ist. Und irgendwie ist das immer für mich ein Zeichen dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Ja, Genau,
Das,
so ist es
ja.
bei uns auch.
Voll schön, ja.
Ja, voll. Eigentlich ist es auch voll das schöne Zeichen. Also habe ich mir auch dann irgendwie in dem Moment auch gleich so gedacht, nee, der hat jetzt die Schmetterlinge einfach geschickt, damit wir weitermachen und nicht in Anführungszeichen aufgeben sollen. Und ja, davon gleich ein paar hundert halt gefühlt.
Wahnsinn.
Genau. Ja, muss ich gerade kurz überlegen, genau. Wir haben dann eben ein bisschen länger Pause, nee, so lange eigentlich auch nicht, aber ein bisschen Pause gemacht und waren dann auch im Urlaub. Und im Urlaub habe ich dann auch gemerkt, okay, irgendwie, also ja, mental geht es mir nicht so gut. Und ich glaube, ich muss da irgendwie auch noch was für den Kopf tun. Und ja, bin eben da dann zu dem Zeitpunkt so auf dich aufmerksam geworden, also schon einen Ticken vorher, glaube ich. Aber tatsächlich kam mir das dann da nochmal mehr in den Kopf und habe dann gedacht, nee, also ich frage Sandy einfach an, habe dich noch im Urlaub angefragt. Und genau, dann haben wir ja kurz nach dem Urlaub schon angefangen, zusammen zu arbeiten. Worüber ich bis heute sehr ja, dankbar bin und auch viele, viele Sachen mitgenommen habe. Also ich denke noch richtig oft an dieses Coaching. Ja, also das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen, an das Herz legen, so rum. ja, weil es einem auch einfach über den Kinderwunsch hinaus so viel bringt. Genau.
Ja, danke für
Ja.
deine Worte. Was, wenn du sagst, dass du da immer noch so dran denkst oder häufiger irgendwie. Was gibt es da so für Punkte, die so hängen geblieben sind für dich oder
Ja.
Erkenntnisse?
Ja, also ich habe tatsächlich ja ein paar Unterlagen da von dir bekommen und habe ja auch das Journaling-Buch mir damals geholt und ja, habe mir auch die Unterlagen immer mal wieder irgendwie rausgekramt und reingeschaut. Also ich glaube, so war es auf alle Fälle eine Stütze und vielleicht zur Erklärung, wir haben ja 6 Sessions gemacht und ja, am Anfang sind wir so. Was war das, dieses Lebensrad, ne? Da sind wir so ein bisschen drauf eingegangen. Und ich habe eigentlich aus jeder Session was mitgenommen. Also so bei diesem ersten habe ich eigentlich schnell gemerkt, so okay, auf die eigenen Bedürfnisse hören, dass ich da auch Nein sagen darf. Genau, das beim zweiten haben wir ja ein bisschen so an der Vision gearbeitet und da bin ich ja in Berührung gekommen mit dem Vision Board. Ja, das hatte ich ja vorher, hatte ich da noch keine Berührungspunkte mit und deswegen war das für mich total spannend und habe mir dann auch später, zu einem späteren Zeitpunkt, ganz, ganz viel Zeit genommen und habe mir Gedanken über meine Vision gemacht und es dann auch ja, selber gebastelt, ganz klassisch mit einem Plakat und Sachen ausgedrückt, Sachen ausgeschnitten und ja, das steht auch immer noch oben im Büro bei uns, das Vision Board und ich glaube, die dritte Session war so die, die mir eben am meisten gebracht hat, wo auch noch bis heute viel hängen geblieben ist, ist einfach, da haben wir ja praktisch den Lebensweg so einmal ein bisschen beleuchtet, also von Geburt bis zum damaligen Zeitpunkt. Und da kam heraus, sorry, dass ich ja für vieles in meinem Leben schon kämpfen musste. Genau. Und ja, das war die krasseste Sitzung, weil neben diesen aufwühlenden Erkenntnissen zu erarbeiten, haben wir auch noch den Ressourcenrucksack erarbeitet. Und davon zähre ich eigentlich auch noch bis heute, weil mir das einfach auch nochmal total gezeigt hat, ja, wo ich gut drin bin, nämlich in dieser Resilienz, ja, Reflexion und Fürsorge und diese Intuition. Und auch Dankbarkeit. Ich glaube, das waren so die, also die ersten 3 Sessions, die haben ja bis heute wirklich sehr viel gebracht. Und auch so die nächsten 3, die dann noch kamen, da ging es ja so viel ums, boah, verbessere mich. Das habe ich mir tatsächlich jetzt nicht aufgeschrieben mit, ich glaube, inneres Team und inneres Kind und auch noch Kraftquellen und so. Ich glaube, das hat mir auch noch mal einiges gebracht, auch so ein bisschen mit den Glaubenssätzen und so. Ja, und ich glaube, was sich auch ganz krass noch herauskristallisiert hat, war dieses für die eigenen Bedürfnisse auch einzustehen. Also die nicht nur zu erkennen, sondern auch eben dieses Nein sagen. Genau, wo ich mir halt echt, ja, schwer tue. Oder schwer getan habe. Ich bin besser geworden, auf alle Fälle.
Das glaube ich, ist
Ja.
richtig schön.
Ja, genau. Ja. Und muss ich gerade überlegen, wo ich hängen geblieben bin. Genau, Sommer 21. Ja, während wir dann da schon gestartet sind mit unserer Arbeit, hatte ich tatsächlich noch einen Versuch gestartet, den mussten wir allerdings abbrechen, weil da keine Follikel zu sehen waren. Dann haben wir, glaube ich, nochmal pausiert. Ja, und da, also da war ich dann schon an so einem Punkt, also da waren wir über 2,5 Jahre im Kinderwunsch, ja, oder knapp 2,5 Jahre, dass ich dem Kinderwunsch schon viel so untergeordnet habe, ne? Also ich glaube, das muss man halt irgendwie auch ein Stück weit einfach schon so terminlich gesehen. Aber eigentlich waren wir ja noch gar nicht so ewig lang in Behandlung zu dem Zeitraum. Also wenn man überlegt, ich habe ja dann eigentlich erst im, ja, oder im Januar angefangen des gleichen Jahres mit in die Uniklinik zu gehen und dann eben ein paar Versuche. Und ja, das war dann schon krass, dass ich das da eigentlich schon so gemerkt habe. Genau. Und
Wenn
ja.
du gerade sagst, du musstest viel unterordnen, den Kinderwunsch unterordnen, ich meine, du warst oder bist bis heute ja voll berufstätig, und hast auch, das habe ich auch noch im Kopf, dass du viele andere Verpflichtungen und Interessen
Voll, ja. Ja.
hattest. Und zusätzlich dieser Kinderwunsch, das sind ja schon ziemlich viele Bälle, die man da hochhalten muss beim Jonglieren, ne?
Ja.
So. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft?
Ja, das frage ich mich auch manchmal heutzutage,
Das
aber
frage ich mich wirklich bis heute.
ja, genau. Ja, also es war tatsächlich Arbeiten, wobei ich zu der Zeit noch ein bisschen Kurzarbeit hatte, was mir natürlich in die Karten mit manchen Terminen gespielt hat, sage ich ganz ehrlich. Also das war dann später, wo ich wieder Vollzeit gearbeitet habe, echt schon eine andere Hausnummer nochmal, habe ich dann auch gemerkt, so okay, vor der Arbeit noch dieses und jenes zu erledigen und ja, das war dann schon nicht so ohne, aber genau. Ansonsten, also kam bei mir natürlich das Ehrenamt ganz, ich sag jetzt mal, auch in Anführungszeichen erschwerend hinzu. Da habe ich echt ja, zu der Zeit sehr, sehr, sehr viel Zeit zugebracht, weil das teilweise auch erforderlich war in Corona-Zeiten, sage ich mal. Weil wir halt mehr Sitzungen hatten und so weiter und so fort, mehr Dinge beschlossen werden mussten, und ich in vielen Ausschüssen war und mein Problem da auch einfach Nein sagen war. Ganz klar, genau. Und ja, ich habe dann aber eben auch durch die Arbeit mit dir dann auch früher oder später gemerkt, okay, ich kann aber nicht immer zu allem Ja sagen und ich muss auch nicht immer die Hand heben, wenn irgendwie gerade irgendwer gebraucht wird. Genau, und das tat mir dann auch, also es hat mich schon Überwindung gekostet, aber es tat mir unterm Strich natürlich gut, ganz klar. Und ja, dann, also habe ich neben der Arbeit auch bei meinem Mann noch geholfen. Also da kam schon einiges an Stunden zusammen und auch da, also bin ich besser geworden. Ich glaube, ich grenze das ein bisschen besser ab oder wir grenzen das besser ab. Ja, und inzwischen bin ich besser im Nein sagen.
Voll
Genau.
schön. Ja, es ist ein
Ja.
Prozess, man muss es lernen, ne? Man
Ja.
fährt jahrzehntelang einfach einen anderen Film und sagt immer ja und versucht es allen recht zu machen. Und dann kommt man an den Punkt, wo man merkt, hey, so geht es nicht weiter für mich. Und das dann, es ist einfach ein Umlernprozess. Aber wenn man so die ersten Erfahrungen macht, diese korrigierenden Erfahrungen, hey, es ist gut, wenn ich für mich einstehe und meine Grenzen setze und es tut mir gut und irgendwie sind die anderen gar nicht sauer und für die ist es irgendwie auch okay. Ja, dann fällt es immer leichter. Was mich noch interessiert ist, wie hast du das mit den Terminen, Kinderwunschklinik, Arbeit koordiniert? Wusste es jemand auf der Arbeit? Hast du offen darüber gesprochen?
Nee, zu dem Zeitpunkt wusste das niemand auf der Arbeit. Also auch noch nicht mal Kolleginnen zu dem Zeitpunkt. Das kam dann erst einen Ticken später, tatsächlich. Genau, aber ich habe das dann, also Ultraschalltermine und so, meistens vor der Arbeit gelegt, was schon manchmal tricky war, halt vor der Arbeit jetzt von uns aus noch 40 Minuten hinzufahren, den Termin wahrzunehmen, wieder zurückzufahren und ja, einigermaßen rechtzeitig auf Arbeit zu sein. Es hat mal besser, mal schlechter geklappt. Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe da auch die eine oder andere Ausrede dann erfunden, warum ich halt vielleicht gerade mal eine Viertelstunde später komme. Ja, für mich war das keine Option, das auf Arbeit zu sagen. Ja, aus diversen Gründen, sage ich jetzt mal so. Aber als später, also über kurz oder lang, habe ich mich dann schon ein paar Kolleginnen auch anvertraut. Einfach, dass die, ja, ich musste mit irgendwem irgendwie auch auf Arbeit mal kurz darüber reden können. Also, das war schon, also ich würde jetzt nicht sagen, es war eine Belastung, dass niemand es wusste, weil ich halt einfach auch ein super Umfeld habe, wo ich mich ja auch mal auskotzen konnte. Aber ja, es war trotzdem, glaube ich, wichtig, dass ich noch, dass ich mal auf Arbeit sagen kann, so, ja, ich trage mir jetzt einen privaten Termin ein, dass du Bescheid weißt, ich bin da mal kurz da und da, ne? Also, genau, das war dann schon, glaube ich, ganz gut.
Ja,
Ja.
ja.
Genau.
Okay, wie ging's weiter in deinem Kinderwunsch?
Ja, also ich glaube, auch aus der Arbeit mit dir heraus ist dann ja bei mir so ein bisschen die Idee gewachsen, dass ich da dieses Kinderwunsch-Instagram-Profil anlege. Genau, weil ich war vorher schon so ein bisschen als stille Leserin mit dabei und habe dann gedacht, ja, irgendwie finde ich das cool, dass man da so einen Austausch haben kann und dass man sich gegenseitig Hilfestellung geben kann. Und das ist auch eine Art von Tagebuch für mich gewesen. Und hatte damals ja auch zum Beispiel diese Online-Kinderwunschtreffen so ein bisschen ins Leben gerufen und ja, habe da tolle, viele Frauen kennenlernen dürfen, die mich auch bis heute begleiten und auch zum Teil schon Freundinnen geworden sind. Und man tauscht sich einfach mit Gleichgesinnten halt auch nochmal anders aus, ne? Ist einfach so. Also auch wenn ich immer versucht habe, gerade so in meinem Freundes- und familiären Kreis, sehr offen damit umzugehen und viel zu erklären, auch immer und immer wieder oder ja, irgendwelche Links für irgendwelche Dokus oder sonst was zur Verfügung zu stellen. Es ist mit Menschen, die das Gleiche oder was Ähnliches durchmachen, so individuell der einzelne Weg auch ist, einfach nochmal anders. Das ist so.
Die Gefühle
Genau.
sind halt gleich, ne? Man muss sich
Genau.
nicht erklären, wenn man
Ja.
muss nur reinschreiben, weiß ich nicht, keine Fullicke zu sehen
Genau.
und alle wissen Bescheid.
Ja, genau, so
Ja.
ist es ja. Ja, genau. Ja. Das, also
Schön.
das, also bereue ich auch bis heute zu keinem Moment, dass ich dieses Profil habe und dass ich da mich austauschen kann. Und
Ja. Ich
wir,
verlinke das Profil auch in den Shownotes in der Beschreibung, dass man dir folgen kann.
ja,
Mache ich auf
gerne,
jeden
genau.
Fall.
Ja, gerne. Genau. Ja, und dann zur persönlichen Kinderwunschgeschichte weiter. Also dann sind wir bei Ende 21 schon. Gott, das hört sich so ewig an, aber es sind halt auch irgendwie ein paar Jahre, die jetzt da zusammenkommen, gell? Also,
Ja,
ja.
voll.
Genau, dann da hatten wir dann tatsächlich das erste Mal den Fall, dass wir eine Befruchtung hatten und einen Transfer. Und das war natürlich für uns ein ganz großer Meilenstein. Also da waren wir beide voll so, wuhu, es geht ja doch. ja, aber so schnell das Wuhu da war, war dann leider eben nach der Hibbelzeit auch das Wuhu da, als wir dann negativ getestet haben. Genau, und ja, also mein Mann hat da immer gesagt, mit jedem Schritt, wo wir weitergekommen sind, okay, aber guck mal, jetzt sind wir schon an dem und dem Punkt und am Anfang haben wir gesagt bekommen, wir können gar keine Kinder kriegen. Und das, ich glaube, das war für mich schon gut, dass er mir das auch immer mal wieder so vor Augen geführt hat. Genau, weil manchmal tendiert man dann ja doch dazu, dass man dann eher Negatives sieht als halt Positives.
Ja, es ist immer eine
Genau.
Frage, mit was für einer Perspektive schaut man drauf, ne? Sagt man, es hat wieder nicht geklappt, obwohl wir eine befruchtete Eizelle hatten, oder sagt man, hey, wir hatten eine befruchtete Eizelle.
Ja, genau.
Ja, toll.
Genau, aber es war natürlich, ne, also dann hast du endlich mal eine Befruchtung und auch noch einen Transfer und denkst du, so, boah, ey, cool, an diesem Punkt waren wir vorher noch nie.
Ja.
Und so hat es halt mein Mann gesehen und ich war so, toll, an diesem Punkt waren wir noch nie, aber jetzt hat es ja auch wieder nicht geklappt. Also was hat mir das jetzt gebracht? Genau, und das, ja, war dann auch wieder so, dass ich sagte, okay, ich brauche eine Pause. Also genau, wie man vielleicht schon raushört, ich habe oft eine Pause gebraucht irgendwie oder habe mir die auch gegönnt. Genau, und
Super.
in der Pause ist dann aber auch ganz viel passiert. Also ich hatte Pausenzeiten in der Kinderwunschzeit, die ich auch wirklich, also wirklich strikt als Pause genutzt habe. Da habe ich versucht, das auch ein bisschen aus meinem Kopf und Alltag zu verdrängen, aber ich hatte auch Pausen, in denen halt viel passiert ist. Und das war dann zum Beispiel so einer. Also ich wurde ja unter anderem auch durch dich auf die ICSI oder IVF naturell noch ein bisschen aufmerksamer. Hatte das auch bei meiner damaligen Klinik ja immer mal wieder angesprochen. Wir haben uns noch eine Zweitmeinung angeholt. Die war aber eher, also die hat mich nicht so weitergebracht, weil eigentlich wurde da nur gesagt, ja, probieren Sie es einfach noch ein paar Jahre weiter, so auf, ich sage jetzt mal, natürlichem Weg. Und ich dachte mir so, was soll es bringen? Das haben wir ja vorher schon ein paar
Ja.
Jahre probiert. Dann kam das mit der Diagnostik in puncto Gerinnung, was ja bei mir auch dann auffällig war, wo ich auch jede, also wirklich jede Kinderwunschfrau oder jedes Kinderwunschpaar dazu ermutigen möchte, in puncto Gerinnungsstörung lieber früher als später da irgendwie ja, einen Termin auszumachen und die Diagnostik anzugehen, weil es auch einfach gefährlich werden kann, gerade wenn man hochstimuliert. Genau, ich hatte noch eine Biopsie in meiner Kinderwunschklinik. Da haben wir eine Gebärmutterschleimhautbiopsie gemacht, Killer- und Plasmazellen gecheckt, da war aber nichts auffällig. Und dann habe ich noch, glaube ich, mit einem ganz interessanten Thema angefangen zu recherchieren, und zwar zur PHP-Methode und Stammzellentherapie. Zur letzteren kann ich nicht so viel sagen, weil das war, Stammzellentherapie hat, glaube ich, haben ein, zwei Kliniken in Spanien angeboten, aber das war dann irgendwie relativ schnell für mich raus. Aber die PRP-Methode hat mich angesprochen. Und also vorweg sei vielleicht noch gesagt, wenn ich jetzt solche medizinischen Begriffe versuche zu erklären, ich gehöre keinem medizinischen Fachpersonal an und probiere es einfach so gut zu erklären, wie es geht. Also ja, möchte ich einfach irgendwie sagen, lieber bitte auch mit Arzt, Ärztin sprechen und auf seriösen Internetseiten da irgendwie selber informieren. Genau. Ja, und die PHP-Methode, vielleicht ganz kurz erklärt. Also ich glaube, inzwischen ist es schon ein bisschen bekannter zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu recherchieren, also Anfang 22, war das in Deutschland noch nicht so ein großes Thema. Also zumindest nicht in puncto Reproduktionsmedizin. Aber an sich wird diese Methode schon, ich glaube, 30 Jahre, wenn nicht sogar mehr, insbesondere in der Orthopädie oder plastischen Chirurgie oder ich glaube auch Dermatologie angewendet. Zum Beispiel jetzt, um ja, Knorpel wieder aufzubauen, um Haarwachstumsbehandlung da irgendwie auch ein bisschen mit anzuregen. Und PRP steht als solches für plättchenreiches Plasma. Auf Englisch, also Platelet-Rich Plasma. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Genau, ja. Und da bin ich eben fündig geworden, habe eine Klinik in Wien ausgemacht und habe mir das eben einfach, ja.
Ganz kurz, Rahel, würdest du die Klinik empfehlen?
Auf
Dann
jeden
sagst du
Fall.
am besten gleich den Namen, weil sonst kriege ich ganz viele Anfragen.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe die Klinik ausfindig gemacht, und zwar ist es Dr. Feichtinger, ich glaube Wunschbaby-Institut, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, in Wien. Also Dr. Feichtinger, also darunter findet man es auf alle Fälle. Und die waren eben so mit die ersten in Europa, die diese PRP-Methode eben angewendet haben. Und genau, da ist es eben einfach so, man kriegt Blut abgenommen. Und genau, das wird dann einem entsprechenden Verfahren unterzogen, heißt also, es wird zirkuliert. Das heißt, man trennt praktisch die weißen und die roten Blutkörperchen. Und das erhaltene, also dieses plättchenreiche Plasmaanteil, das verwendet man dann und gibt es dann eben auf oder in das Gewebe. Also das heißt praktisch auf heißt Gebärmutterschleimhaut, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit dem Aufbau, was jetzt nicht bei mir der Fall war, sondern bei mir wurde das in das Gewebe gegeben, also praktisch in die Eierstöcke, damit die Eierstöcke sozusagen ein bisschen angeregt werden.
Wie hat
Also.
man das gemacht? Das ist einfach mit einer Kanüle oder war das eine OP oder?
Genau, also ich hatte eine OP, also ich hätte auch das alles ohne Narkose machen können. Und dann wird es sozusagen injiziert in die Eierstöcke. Genau. Aber also ich kenne auch eine Frau, die hat es ohne machen lassen. Und da war es, also laut ihrer Aussage, nicht schmerzhaft. Aber ich bin halt eher empfindlich untenrum.
Ja.
Dann gesagt, ich mache es lieber mit Narkose. Ja, ich bin auch irgendwie einfach ein Schisser, sage ich ganz ehrlich.
Da muss einfach jede Frau für sich schauen, was
Genau.
sich stimmig anfühlt.
Ja,
Voll, ja.
voll. Genau.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau. Und was habe ich in der Pause noch gemacht? Also wie gesagt, da ist ziemlich viel passiert. Also ich überlege gerade. Ah, genau. Ich war noch bei der Heilpraktikerin, weil ich auch da ja relativ schnell gemerkt habe, ich möchte da irgendwie auch in die Schiene ein bisschen gehen und mich informieren, was es da so gibt. Und ich finde halt, um einen ganzheitlichen Ansatz dann auch zu verfolgen, ja, bin ich da eben in die Richtung auch gegangen, habe einen Speicheltest gemacht, der dann nochmal bestätigt hat, dass ich eben diesen Progesteronmangel habe. Ich habe Akupunktur mit ihr ausprobiert, Moxa-Lampe, diverse Blutabnahmen, sowas eben alles. Genau, und hatte da und habe sie bis heute eine ganz tolle Heilpraktikerin erwischt. Genau,
Also würdest du
und
sagen, dass diese verschiedenen Bausteine, die du da ausprobiert hast, ne, weil, also das war alles gut, dass du das gemacht hast.
ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sollte so kommen. Auch, dass ich sie einfach bis heute sozusagen an der Hand habe. Ohne den Kinderwunsch wäre ich vielleicht ja gar nicht so auf sie aufmerksam geworden. Also ich war vorher jetzt nicht abgeneigt oder so, das mal auszuprobieren, aber es hätte sich ja unter Umständen jetzt vielleicht nichts ergeben, dass ich jetzt von mir aus auf die Idee komme, okay, ich gehe da jetzt mal irgendwie zu einer Heilpraktikerin oder so. Genau. In der Pause haben wir auch noch eine Eizellspendenberatung wahrgenommen, weil natürlich über Insta und auch über andere soziale Medien bin ich da ein bisschen so drauf aufmerksam geworden. Ja, und hatte da eine Dame ausgemacht in der Nähe von uns, eine Stunde weg Richtung Frankfurt. Und dann haben wir einen persönlichen Termin ausgemacht. Der war wiederum recht kurzweilig, für mich jetzt aber auch nicht wirklich was Neues. Also da kamen keine großen neuen Infos raus, weil ich glaube, ich mich einfach schon selber ein bisschen eingelesen hatte. Ja, und es stand auch schon vorher zum Beispiel für uns fest, dass wir, wenn wir in Richtung Eizellspende gehen möchten, eher eine offene Eizellspende ja, machen möchten. Und ich glaube, das, was ich da aber mitgenommen habe, auch das war nicht umsonst, war dieser eine Satz, nämlich, dass sie dann auch meinte, ja, sie haben aber keine Sicherheit, dass es mit einer Eizellspende klappt. Ja, und das war dann so, also ich glaube, wenn man an dem Punkt steht, so wie wir noch, also zu dem Zeitpunkt dann einfach auch schon einige Versuche hinter uns, ja, und am Überlegen, ob man in Richtung Eizellspende geht, ja, da, also da war das dann, glaube ich, gut, dass sie das nochmal so gesagt hat, weil es tatsächlich mich oder uns darin bestärkt hat, dass wir es vorerst mal noch mit, ich sage für extra, in Anführungszeichen, eigenen Eizellen noch weiter versuchen möchten. Genau, ich finde natürlich auch alles andere voll in Ordnung, aber für uns war das eben dann
Was
so
war
der
daran
Punkt.
das so das Ausschlaggebende? Was hat, also nehme ich mal mit in diesen Gedankengang mit rein?
Also ich glaube, wenn man in Richtung, also in Richtung Eizellspende denkt, oder zumindest nicht, ich glaube, es war bei uns einfach so, dass ich dann dachte, ja, wenn wir jetzt Richtung Eizellspende gehen, egal wohin, dann klappt es ja. Das ist ja dann klar irgendwie. So, aber weil sie dann eben das dann auch gesagt hat, ja, sie haben ja keine Sicherheit, war das dann irgendwie so wieder so ein bisschen, ja, für mich auch revidiert. Also ich wusste schon, dass es zu dem Zeitpunkt auch Unterschiede, krasse Unterschiede in den Kliniken gibt, was du für Pakete da kaufen kannst mit, ich sag jetzt mal, einer vermeintlichen Garantie und so weiter und so fort. Aber das hat mich eigentlich so ein bisschen eher darin bestärkt, dass wir sagen, nee, wir machen es jetzt halt doch noch ein bisschen weiter und versuchen es mit den eigenen Eizellen. Und wenn das dann halt nicht sein soll, dann nehmen wir noch mal einen Termin vielleicht bei der Beratung wahr und dann schauen wir, in welche Richtung es da gehen darf.
Also was du dir so dachtest, ist, okay, ich habe mit meinen Eizellen keine Sicherheit, aber mit anderen Eizellen halt auch nicht. Also dann machen wir halt noch meine. So.
Genau. Ja.
Ja, okay.
Das hast du jetzt noch mal schöner und
Ja, nee,
prägnanter
ich finde es spannend, diese Erkenntnisse, die sich da einfach
Ja.
dann da abzeichnen. Ja,
Ja,
okay.
voll. Genau.
Und das habt ihr alles in dieser Pause gemacht,
Das haben
quasi.
wir alles in der Pause gemacht, ja. Also schon ein paar Punkte abgearbeitet, sage ich mal. Genau. Und ja, ich würde sagen, auch so um den Dreh rum, da fing es dann auch irgendwann langsam bei mir an. Also da hatten wir unser Coaching ja auch dann schon eine Weile beendet. Oder es schlich sich so ein, dass ich so mit anderen Dingen so ein bisschen zu kämpfen hatte. Nämlich dieses, ja, diese Triggerpunkte, die dann, glaube ich, auch irgendwann aufkommen, umso länger man im Kinderwunsch ist, nämlich dieses Babypartys, Mutter-Vater-Tage, Schwangerschaftsverkündigung, diese, wie ich sie liebevoll nenne, Alltags-Triggerpunkte, wenn man irgendwie TV-Werbung sieht oder Frauenarztbesuche und das CTG schreiben hört oder einkaufen geht und so denkt so, ja, ich würde auch gerne jetzt irgendwie für mein eigenes Kind was einkaufen. Ja, und dieses, also dieses Thema, egal wo man hinschaute, man hat nur noch Schwangere gesehen, Kinder wegen Familien und ja, das war dann irgendwie schon tricky, weil ich das so vorher von mir gar nicht kannte und wir bei uns in der Familie nie, nie, niemals irgendwie so mit diesem Neidgedanken so in Berührung gekommen sind. Und das ist ja schon sag ich mal, kein angenehmes Gefühl, oder? Also, ja, also mir hat das voll was ausgemacht. Genau, und das war irgendwie einfach auch so, damit einherging ja so ein Schmerz, also nach so einer tiefen Sehnsucht. Das, ja, also auch wenn ich mir dann selbst immer wieder mantramäßig gesagt habe, okay, es nimmt dir niemand oder es nimmt euch niemand was weg, oder deine Chance wird dadurch jetzt nicht kleiner oder größer, war es einfach immens schwer. Also ich, genau, also dass ich an diesen Punkt komme, hätte ich halt davor jetzt auch noch nicht so unbedingt gedacht. Ja, das war dann schon einfach komisch für mich. Also ja, doch komisch.
Was dachtest du, also was hat dich daran so, wenn du sagst, es waren so Alltagstrigger, was hat dich getriggert, was war der Gedanke, der da immer so mit dabei war?
Ja, also ich glaube, das, also am schlimmsten war für, nicht am, ja doch, eigentlich war schon, am schlimmsten war für mich diese Schwangerschaftsverkündigung. Dieses, dass man, also dass um einen herum ja immer alle schwanger werden konnten, einfach so oder vielleicht auch nicht einfach so, das weiß man ja vielleicht auch nicht immer. Aber ich glaube, das war so ein ganz, 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 ganz großer Punkt, der sich auch, also bis zum Schluss durchgezogen hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und das Gefühl war einfach toll, wieder jemand geschafft. Und also ich hatte mal auf meinem Insta-Profil einen Beitrag dazu geschrieben, dass man sich vorkommt wie auf so einer Insel und alle schaffen es irgendwie runter von der Insel, aber man selbst ist halt auf dieser Insel. Also das mag vielleicht für den einen oder anderen ein eine paradiesische Vorstellung sein, irgendwie da allein auf einer Insel zu sein und seine Ruhe zu haben, aber für mich war das halt nicht mehr so, weil gefühlt haben halt alle so irgendwo ein Floß oder ein Boot oder keine Ahnung, einen Seil oder was weiß ich, was, einen Rettungsring zugeworfen bekommen und wir waren halt da und mussten halt gucken, wie wir so vorankommen, ne? Also das war schon
Ja,
tricky.
es hat ja was von einem Gefängnis auch so ein bisschen, ne?
Ja.
Also so, wir kommen da nicht eigenständig oder wir kommen da irgendwie nicht raus und alle hier gehen da in die Freiheit
Ja.
vermeintlich. Idealisiert, aber ist so. Und wir sitzen halt hier und können das gar nicht
Genau.
beeinflussen, gefühlt.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, gepaart mit, dass bei mir zwischendurch auch mehrere so minimal auffällige Pappabstriche dann noch kamen, war das dann halt irgendwie einfach nochmal so ein Down, ne? Also klar, also die waren nicht super auffällig und ich habe das mit der Heilpraktikerin zum Glück echt richtig gut und schnell, sage ich mal, in den Griff bekommen. Aber ja, also ich glaube, da kam halt einfach alles zusammen. Schon eine Weile im Kinderwunsch und, und. Ja, und dann, Wunder, oh Wunder, folgte ein gescheiterter Versuch im Frühjahr 22. Dann war eine kurze Pause und wir sind nach Wien für die PHP-Methode. Genau,
Der
was da vielleicht.
Versuch, entschuldige, der Versuch, der dann gescheitert war, war das eine XI naturell oder eine
Nee,
hormonstimulierte?
das war auch eine hormonstimulierte tatsächlich.
Okay, ja.
Genau. Aber relativ niedrig, weil ich eigentlich nur am Anfang eine sehr hochstimulierte hatte und dann zwischendurch nochmal. Aber da war es, also auf jeden Fall auch hormonstimuliert, keine ICSI naturell.
Ja, okay.
Genau. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, nach Wien und vielleicht ganz interessant auch für ja, für die Österreich auch mal in Frage kommt, in puncto PHP oder auch was anderes. Man braucht Blutabnahmen gewisse vorher, man braucht gewisse Abstriche. Und der Eingriff als solches, der wird dann immer zwischen dem 10. und 20. Zyklustag vollzogen. Und genau, der Herr Dr. Feuchtinger hat dann auch also verfolgt es, dass er sagt, man macht dann ein paar Zyklen Pause, um zu sehen. Also man kontrolliert dann auch hinterher die Werte wieder. Und da hat sich tatsächlich bei mir richtig viel getan. Und genau, dann sind mein Mann und ich im August 2022 für die nächste Behandlung nach Wien gereist. Und sind dann natürlich mit großen Hoffnungen im Gepäck angereist. Ja, hatten dann ganze zwei Follikel, sprich dann in dem Fall auch zwei Eizellen punktieren können. Eine hat sich befruchtet, eine nicht. Und die, die sich befruchten hat lassen, ist dann allerdings stehen geblieben. Das heißt, es kam wieder nicht zum Transfer. Ja, und das war dann schon wieder so. Also es war für mich klar, wir reisen jetzt nicht für x Versuche nach Wien. Genau, und dann haben wir eine kurze Pause gemacht, haben uns noch mal eine andere Meinung eingeholt, weil mein Mann von seinem Urologen eine Klinik in Bregenz, die einen guten Ruf hat, empfohlen bekommen hat. Sagte mir allerdings nicht so zu. Allerdings hatte ich da zum Beispiel den Tipp bekommen, dass ich Metformin nehmen sollte, weil das was für die Eizellqualität tun sollte. Und das hat sich dann auch tatsächlich weiter so hingezogen. Also Metformin habe ich dann genommen, relativ niedrig dosiert, aber alles immer in Absprache mit Hausarzt, Gynäkologin und später auch mit der Kinderwunschklinik. Genau, dann sind wir schon bei Ende 22, Anfang 23. Da hatten wir nochmal zwei Versuche und tatsächlich beides Mal mit einem Transfer. Genau, leider auch beide negativ, aber also ich schwöre bis heute darauf, dass es von der PRP-Methode noch die Nachwirkungen waren. Das wäre generell halt, wir hatten, glaube ich, beide Male, ich müsste lügen, ich glaube, ein oder zwei Eizellen, die punktiert werden konnten. Und eben auch beide Male die Transfere. Also wenn man sich zurückerinnert, das hatten wir ja vorher jetzt nur einmal in der ganzen Zeit. Und ja, war dann natürlich schon auch wieder so sehr traurig, dass beide negativ waren. Und der letzte Versuch Anfang 23 war dann für mich dann auch klar, das ist der letzte. Also das ist der letzte in der alten Klinik. Und genau, da ging es mir mental sehr, sehr schlecht. Genau, also da war ich dann auch echt, ja, dermaßen am Boden, dass mein Mann sich auch wirklich Sorgen gemacht hat und er gesagt hat, er sieht es so, wir brauchen eine sehr lange Pause. Und genau, dann habe ich gesagt, also habe ich mich ein bisschen tatsächlich dazu überwinden müssen, habe dann aber das auch eingesehen und habe gesagt, aber in der Pause wäre es mir recht, dass wir zwei Erstgespräche nochmal machen in zwei Kliniken und uns nicht da dann schon entscheiden müssen, dass wir nochmal weitermachen mit den eigenen Eizellen, aber dass wir uns entscheiden, wir machen jetzt nochmal weiter oder wir sagen, wir gehen auf Eizellspende, auf unseren Plan B damals über. Genau.
Also einfach mal, um so ein bisschen reinzuspüren, wie fühlt sich das jetzt an, vielleicht
Ja.
nochmal in die Klinik zu gehen. Okay.
Genau. Und in der Zeit waren wir dann in Neckarsulm. Da bin ich eben auf das IVF oder Ixinaturell-Register drauf aufmerksam geworden und hatte da auch ein sehr gutes Gefühl, ein sehr gutes Gespräch. Und wir waren aber auch im FCH in Hamburg. Und genau, da hatte mein Mann dann tatsächlich, also er hatte auch in beiden Kliniken ein gutes Gespräch, aber war total begeistert vom FCH in Hamburg. Ich scherze immer und sage, ja, ich glaube, es liegt an der klassischeren Einrichtung, weil wer das FCH vielleicht kennt. Von Fotos oder auch selbst, es ist schon, also das Büro von Dr. Fischer ist einen Besuch wert und auch so die ganzen Teppiche und die Einrichtungen und so, das ist schon, ja, schön, lustig, sagen wir es mal so.
Also je
Genau.
nachdem, was man für einen Interior-Geschmack hat,
Ja,
ist man
genau.
entweder halt in Neckarsulm gut aufgehoben oder dann halt in
Genau.
Hamburg.
Also tatsächlich Interior-geschmacksmäßig gegensätzlicher hätte es nicht sein können, denn Neckarsulm ist wirklich sehr modern, also total neu und ja, hatte auch auf jeden Fall was. Genau, und er war auch, mein Mann war auch beim FCH vom Andrologen total überzeugt und begeistert, deswegen sind wir dann nach langem Überlegen ins FCH gegangen. Mein Punkt war so ein bisschen, warum ich einen Ticken mehr zum FCH tendiert habe, weil die nochmal Diagnostik anschieben wollten. Und das war ja mein Bauchgefühl. Also Neckarsulm wäre das nicht nochmal angestanden. Das haben die auch von Anfang an gesagt. Genau. Und da war dann klar, dass wir den SDI-Test machen bei meinem Mann, bei Matthias, und bei mir den Endometrio-Test. Genau. Vielleicht versuche ich das kurz zu erklären. Tatsächlich habe ich mir dazu Notizen gemacht, weil ich glaube, das hätte ich nicht mehr alles zusammengekriegt. Genau, beim SDI-Test, der nennt sich Spermien-DNA-Integritätstest. So, und dabei untersucht man das Erbmaterial in den Spermien auf Brüche, also sogenannte Fragmentation. Genau. Und wenn eben zu viele oder zu, also ja, zu viele Brüche drin sind, dann kann sich kein Befruchtungserfolg einstellen, was ja bei uns auch ab und zu vielleicht der Fall war, das weiß man jetzt natürlich nicht. Beziehungsweise wie nennt man das? Also die Gefahr einer Fehlgeburt ist viel, viel höher. Also wenn zu viele Brüche drin sind, einfach. Genau, und was folgte daraus? Also der Androloge hat gesagt, wir haben dann eigentlich drei Optionen, die wir machen können. Das eine wäre nochmal mit Nahrungsergänzungsmittel pimpen, aber das sieht er jetzt nicht so, weil wir schon eine Weile im Kinderwunsch sind. Man hätte, also damit hätte man es behandeln können sozusagen. Man hätte mit einer Membran arbeiten können. Da gibt es auch einen Fachbegriff, den kenne ich nur leider nicht mehr. Oder eben die These machen lassen. Und wir haben uns dann für Letzteres entschieden, weil, so wie er sagte, das halt die sicherste Methode ist, dass wir auch wirklich noch die, in Anführungszeichen, guten Spermien raussuchen. Und die These, das ist diese testikuläre Spermienextraktion. Und da wird eben eine Hodenbiopsie vorgenommen. Und genau, da werden die vermeintlich guten Schwimmerlein noch rausgeholt. Genau. Das war dann so das, was bei meinem Mann anstand. Und gleichzeitig stand bei mir eben dieser Endometriotest an. Das ist ein, also ist praktisch ein hormongesteuerter Zyklus, den ich da gemacht habe. Und gegen Ende des Zyklus wird dann eine Gebärmutterschleimhautbiopsie gemacht. Und bei diesem Endometriotest wird gecheckt auf drei Sachen. Einmal ALICE. Das ist erkennt eine chronische Endometritis, also eine Entzündung sozusagen in der Gebärmutter. EMMA, das liefert dann Informationen über den Anteil gesunder endometrialer Bakterien, und ERA, das ermittelt sozusagen den optimalen Zeitpunkt für die Einnistung oder für den Transfer, beziehungsweise wenn es ein verschobenes Einnistungsfenster gibt. Und genau, vorher in meinem Bauchgefühl war schon die ganze Zeit, dass bei meinem Mann vielleicht noch etwas auffällig sein könnte, und bei mir ja auch. Und dem war dann ebenso. Bei meinem Mann war der STI-Test auffällig, bei mir der Endometriotest. Genau, ich hatte zu wenig Milchsäurebakterien oder zu wenig gute Milchsäurebakterien und ein verschobenes Einnistungsfenster. Genau, das waren dann so die zwei Sachen, die da noch diagnostiziert werden konnten. Und
Wie ging es dir damit? Also nochmal quasi dann Diagnosen zu bekommen, war das was Gutes für dich
ja,
oder? Aha, ja.
definitiv gut. Also ich hatte das vorher schon die ganze Zeit im Bauchgefühl. Und ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, deswegen fiel auch die Entscheidung eher aufs FCH, weil die halt nochmal Diagnostik anschieben wollten. Und ja, also ich fand das jetzt gar nicht schlimm, weil das für mich beide Sachen waren, wo wir ja angehen konnten, wo wir was machen konnten. Und ja, deswegen dachte ich, okay, da bin ich dann jetzt auch in guten Händen. Und dann stand auch schnell fest, dass wir halt jetzt auch eine ICSI in Hamburg probieren. Und genau, vielleicht noch zur Erklärung, wenn man so ein verschobenes Einnistungsfenster hat, ist es so, dass man auf eine Kryo zurückgreifen muss. Also das heißt praktisch, man stimuliert, guckt, was da an Eizellen rauskommt, und ja, befruchtet die, guckt, ob es sich entsprechend entwickelt, und friert es ein und gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt. In einem hormonstimulierten oder auch nicht hormonstimulierten, gibt es, glaube ich, beides, Zyklus wieder zurück. Genau, ja. Und ich glaube, Hamburg war auch für mich so, also war irgendwie, also es war schon anstrengend, muss ich sagen, mit dem Hoch- und Runterfahren. Also es war auch so ein Punkt, warum ich vorher überlegt hatte, weil ich ja auch arbeiten durfte, sollte, musste, konnte. ja, aber gleichzeitig war es irgendwie auch schön, halt, ja, weil meine Familie, also ein Teil der Familie auch im Norden lebt. Und auch gute Freunde, eine gute Freundin. Und ja, deswegen war es irgendwie auch wieder so eine Fügung, glaube ich, dass wir da nach Hamburg gekommen sind. Ja, genau.
Okay, und dann habt ihr da der ICSI gemacht,
Genau.
mit einem Kryozyklus.
Genau. Also tatsächlich haben wir da auch wieder recht hoch stimuliert. Ja, war ich am Anfang nicht so begeistert, aber für mich war es so, ich vertraue einfach Dr. Fischer und gucke und lauf mit. Ja, und wir hatten genau eine Eizelle. Also es konnte genau eine Eizelle punktiert werden, was mich auch, also immer wieder in diesem Prozess begleitet hat, nämlich dass man nicht hoch stimulieren muss, damit man viele Eizellen rauskriegt oder eine bessere Qualität, sagen wir es mal so. Genau, und ja, ich hatte die Punktion und bin danach nach Schleswig-Holstein weitergefahren zu meiner Freundin. Die hat mich dann schon empfangen, hat mich in den Arm genommen. Sorry. Dann haben wir uns erstmal echt abgeknutscht und hat sie gesagt, wir brauchen nur die eine, wir brauchen nur die eine. Und ich so, ja, wir brauchen nur die eine. Ja. Dann bin ich bei ihr noch ein paar Tage geblieben und bin dann wieder runtergefahren und für den nächsten Versuch, also für den nächsten Versuch für die Kryo wieder hoch. Und ihr Sohn ist mein Patenkind. Und Da war es auch, also das war auch wieder so richtig crazy, anders kann man es nicht sagen, dass wir ihm erklärt hatten, ja, dass seine Mama jetzt mit mir fährt, weil ich muss zum Arzt, weil ich habe Bauchweh. Und genau, er hat dann so gesagt, okay, und ich weiß nicht mehr, ob es vor dem, ich glaube, es war tatsächlich vor dem Transfer, hat er dann gesagt, ja, dass ich ein Baby im Bauch habe. Also der hatte schon geahnt. Das war also auch so im Nachhinein gesehen wieder so ein, ja, crazy Moment. Genau, und ja, dann also hat meine Freundin mich begleitet und ich habe die Eizelle abgeholt und ja, war alles tipptopp und ja, durfte dann positiv testen, zum Glück irgendwann Mitte Dezember. Ja.
Was? Was war das für dich für ein Gefühl, diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand zu halten?
Also erstmal war es so, dass also ich hatte den Bluttest, glaube ich, montags oder dienstags und also Bluttest durfte ich hier unten machen in Baden-Württemberg, musste ich extra dafür nach Hamburg hochfahren. und habe dann gedacht, nee, aber ich gehe nicht zum Bluttest, ich will vorher schon ein bisschen Gewissheit haben. Ja, habe aber trotzdem die 10 Tage abgewartet und hatte dann Samstagabends aber nur noch einen Test zu Hause und dachte mir so, egal wie das jetzt ausfällt, ob negativ oder positiv, ich brauche einen zweiten Test. Und dann sind wir abends noch zu dem nächstgelegenen Supermarkt gefahren, haben noch einen Test geholt und am nächsten Tag habe ich dann getestet und ja, konnte es eigentlich nicht fassen, dass er jetzt positiv ist. Also ich habe an einem Tag vorher noch Rotz und Wasser geheult, weil ich einfach dachte, es hat wieder nicht geklappt. Weil ich habe ja bis dahin ja über 4 Jahre lang nur negativ getestet. Nur nicht einmal ein Anzeichen von positiv. Und genau, das ja, war einfach so verankert in mir. Und ja, ich konnte das gar nicht fassen. Mein Mann war auch ganz aufgeregt und der hat es dann gleich so, ja, wir sind schwanger. Und ich so, ja, irgendwie schon.
Was
Ja,
bedeutet dieser zweite Strich?
was bedeutet das? Genau. Ja, und ich hatte es dann eigentlich so nach dem Bluttest, beziehungsweise nach dem ersten Ultraschall, eigentlich erst so richtig begreifen können, dass es jetzt wohl wirklich gut ausgegangen ist. Genau, aber bis dahin war es schon so, ja, eher so, okay, nicht zu so früh rein, nicht, dass irgendwie noch was ist oder so. Ja, da war ich sehr, ich habe versucht, gelassen zu bleiben und ich habe dem Ganzen noch nicht so ganz getraut. Genau.
Ja.
Ja.
Wie war für dich dann so die Frühschwangerschaft? Also, du warst ja auch schon gut in dieser Kinderwunschbubble drin. Du bist gut informiert. Du weißt, dass eine Frühschwangerschaft einfach
Auch anders ausgehen kann.
Gefahren birgt, genau, ein Risiko ist einfach. Und ich glaube, man ist ja sowieso automatisch Risikoschwangere, wenn man mit einer ICSI oder so schwanger geworden ist. Ich glaube, also zumindest war ich das damals.
Ja, also spielt auf jeden Fall mit rein, glaube ich, dass man als solche deklariert wird. Genau.
Ja,
Ja.
das ist echt, wenn man so einen Stempel kriegt, so
Ja.
zack, Risikoschwangerschaft. Okay,
Genau.
cool. Wie ging es dir? Wie bist du da durch die Zeit gekommen? Konntest du direkt ab Sekunde, ne, nicht Sekunde eins, aber dann ab so Ultraschall und so das total genießen? Oder war noch, wie ging es dir?
Also ja, ich war voll in der Kinderwunschbubble drinnen. Und ja, ich habe natürlich mitbekommen, was da alles halt auch so an schlimmen Schicksalen ja, gibt und habe das aber versucht, ein bisschen so von mir abzuschirmen und auch wegzuschieben. Ich habe es nicht, also der erste Ultraschall war, glaube ich, in der 6. Schwangerschaftswoche, wo man auch tatsächlich schon einen Herzschlag gesehen hat, eine Fruchthöhle und allem drum und dran. Also echt total früh. Und also ab dem Zeitpunkt habe ich schon auf jeden Fall versucht es zu genießen, weil ich mir auch relativ schnell gesagt habe, wenn es anders kommen soll, kann ich es eh nicht beeinflussen. Und ich hätte mich vielleicht auch im Nachhinein geärgert, dass ich es überhaupt gar nicht genießen konnte. Aber ich war verhaltensfreudig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und ich glaube, also in der Frühschwangerschaft war ich halt auch sehr müde. Deswegen habe ich auch immer sehr viel geschlafen. ja, und da konnte ich mir jetzt auch nicht so viel Gedanken machen während des Schlafens. Sagen wir es mal so. Genau. Ja, aber ich hab schon versucht, es zu genießen, aber jetzt auch nicht, ich will nicht sagen übertrieben, aber ich war einfach auch ein bisschen vorsichtig, ne? Also Ich weiß gar nicht, wie ich es anders in Worte fassen soll. Aber es war, ich war nicht angespannt oder so. Das ist, glaube ich, auch der falsche Ausdruck dafür.
Ich sage dazu immer verhalten optimistisch.
Genau, verhalten optimistisch, ja. So ist gut. Ja, genau.
Ja, schön.
Ja.
Wenn du zurückreisen könntest und deinem Ich in einer der dunkelsten Stunden während des Kinderwunsches was mit auf den Weg geben könntest, was würdest du dir selber gerne sagen?
Also hab Geduld mit dir selbst und mit deinem Umfeld. Gibt ja diesen Spruch, Communication is key. Und ich glaube, das habe ich auch ganz arg gemerkt während der Kinderwunschzeit, dass ich oft versucht habe, meine Gefühle und Wünsche adäquat in Worte zu fassen. Und wenn ich dann aber irgendwann gemerkt habe, dass Menschen das nicht berücksichtigt haben oder schlimmer noch darauf auch total empathielos rumgetrampelt sind, dann würde ich meinem damaligen Ich auch immer wieder sagen, du darfst dich zurückziehen und es ist nicht falsch. Also ich hatte dann des Öfteren auch mal vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich das gemacht habe, weil ich mich ja teilweise zyklusweise mal vielleicht von manchen Menschen irgendwie distanziert habe oder von manchen Situationen. Aber von manchen Menschen habe ich mich noch viel mehr distanziert. Und ja, dass man das auch nicht verallgemeinern darf, weil ich glaube, ich habe dann so ein bisschen tendiert, das so auf in manchen dunklen Momenten das auf mehrere Menschen so überzustülpen. Genau, aber dass man einfach trotzdem weiter dranbleiben darf, halt zu informieren, dass man auch offen über den Kinderwunsch sprechen kann und dass man dann auch erstmal merkt, wie viele Gleichgesinnte es gibt. Genau, dass man einfach auch dankbar sein darf während diesen ja, blöden Momenten, sage ich mal. Und ja, ich glaube auch gleichzeitig, das, was du ja auch immer wieder schon in vielen Podcast-Folgen gesagt hast, dass man ja so viel gestärkter daraus hervorgeht. Also ich glaube, also für uns, also für meinen Partner und mich, dass wir da richtig viel gestärkter daraus vorgegangen sind. Und ich hoffe, jetzt auch fürs Muttersein vielleicht das ein oder andere halt auch ja, mitgenommen zu haben und dass ich da vielleicht ja bei manchen Sachen gerade so auch das mit dem Bauchgefühl und auf die Intuition hören und für sich selbst einstehen, dass ich das dann auch gut machen kann, wenn wir ein Kind haben. Genau. Und dass
Voll.
ich, ja, ich glaube auch so dieses, also was ich auch entdeckt habe in der Kinderwunschzeit, für mich Sachen, die ich ausprobiert habe, die ich ohne den Kinderwunsch halt nicht gemacht hätte. Also vorhin habe ich das mit der Heilpraktikerin zum Beispiel erwähnt. Ich habe dieses Coaching mit dir, da wäre ich jetzt vorher, sage ich jetzt mal, vermutlich auch nicht drauf gekommen, wenn es nicht diesen Anlass gegeben hätte oder auch das mit den Affirmationen oder so ein autogenes Training habe ich für mich gemacht. Ja, vielleicht auch so ganz allgemein. Also ich würde sagen, ich habe mich recht spät auch erst so mit dem weiblichen Zyklus auseinandergesetzt, dass man den halt jetzt auch noch mal besser kennengelernt hat und auch lieben und einschätzen und schätzen gelernt hat.
Ja, und die
Genau.
Kraft, die dahinter steckt, ne, auch die
Voll.
Qualitäten,
Ja,
ja, voll.
voll. Ja, nee, ich glaube, das ist so.
Und das ist so schön, weil ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, aber du kriegst ja ein Mädchen, ne?
Genau.
Ja. Und da ist es ja umso wichtiger, genau diese Qualitäten ja mitzugeben. Also setz dir Grenzen, zelebriere deinen Zyklus, zelebriere das Frausein irgendwie auch in all den Qualitäten und in der Stärke auch. Und ich glaube, dass du das echt einfach gelernt hast, auch in der Kinderwunschzeit in den letzten Jahren.
Ja, voll.
Und dadurch irgendwie auch, ne, so, man sagt ja so, gibt es ja diesen Begriff Cycle Breakerin, also dass du quasi das, was deine Ahnen erlebt haben und was sie dir auch weitergegeben haben mit, ich stelle mich zurück und ich gucke erstmal, dass alle anderen zufrieden sind und sowas, dass du da gesagt hast, okay, stopp, bei mir hört es jetzt auf und das wirst du nicht mehr in der Intensität zumindest an deine Tochter weitergeben. Und Dadurch wird die Welt ja einfach auch schon ein Stück besser, wenn
Ja,
man
hoffentlich.
diese, ja, wenn man diese Glaubenssätze, diese vielleicht auch so Traumata oder sowas einfach nicht weitergibt.
Ja.
Also richtig schön.
Ja, denke ich auch.
Wenn du, weiß nicht, ob das jetzt, ob es für dich jetzt schon so möglich ist oder ob das vielleicht noch kommt, aber wenn du auf deine Kinderwunschzeit so drauf blickst, auf die Jahre, erkennst du den Sinn? Also ergibt es für dich schon Sinn, wofür du diesen Kinderwunsch, diese lange Kinderwunschzeit erlebt hast?
Also ich muss sagen, ich empfinde diese Kinderwunschzeit immer noch als sehr, sehr schmerzhaft. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, es hat jetzt bei uns geklappt und ich bin jetzt drüber hinweg. Also habe ich jetzt auch erst letztens wieder erlebt, als genau, meine beiden, ich habe ja zwei kleinere Schwestern und beide wurden vor mir schwanger. Ich glaube, es war auch so ein bisschen ein Glaubenssatz bei mir, dass die vielleicht erstmal schwanger werden müssen, bevor es bei mir dann auch klappen darf. Und da gab es für die Kleinste eben auch eine Babyparty und da habe ich mich halt auch sehr rausgenommen vorher, dann spontan entschieden, ich gehe doch hin. Aber da habe ich zum Beispiel auch wieder gemerkt, das ist halt nicht so einfach, dass man sagt, okay, man macht jetzt auch dem Umfeld begreiflich so, okay, der Kinderwunsch ist jetzt nicht mehr da, weil wir haben es ja geschafft, sozusagen. Und jetzt ist der ganze Schmerz weg. Und also so war es bei, also ist bisher noch nicht bei mir eingetroffen. Ich glaube, also den Sinn der Kinderwunschzeit, das ist was, was auch vielleicht mir vorher schon bewusst war, aber das nochmal vielleicht ein bisschen mehr herausgestellt hat, war dieses, dass ich Liebe geben möchte. Ja, ich glaube das. Ja. Und
Wow.
ansonsten, ja, eben das, was du gerade eben auch nochmal gesagt hast, was man dann noch weiter umsetzen darf.
So schön. Rahel, was, na, es hören ja wahrscheinlich hauptsächlich Frauen zu, die sich noch mitten in der Kinderwunschreise be befinden oder vielleicht auch schon kurz vor Ende der Kinderwunschreise, man weiß es ja nicht.
Genau.
Was würdest du diesen Frauen gerne mitgeben?
Also ich würde gerne mitgeben, hört auf euer Bauchgefühl. Denn ich glaube, das ist bei uns Frauen ganz stark verankert. Und dass man das auch in vielen Momenten vielleicht auch so noch ein bisschen mehr herauskitzeln darf und dass man da auch mehr für sich einstehen darf. Und gerade in den Kinderwunschkliniken seid ihr halt nicht nur, sage ich mal, Patientin, sondern auch zahlende Kunde. Und ich finde es ganz wichtig, dass man versteht, dass der Mensch im weißen Kittel nicht allwissend ist. Und diese Erfahrung habe ich nämlich immer wieder in meinem, ja, auf unserem Kinderwunschweg, auf meiner Kinderwunschreise gemacht. Dass man ruhig auch mal selber recherchieren darf und nachfragen darf. Und es geht halt um den eigenen Körper. Und ich finde es wichtig, dass man es auch versteht, was da mit einem passiert. Und ich glaube auch, dass was sich jetzt auch beim Erzählen der Kinderwunschgeschichte immer wieder herausgestellt hat, gönnt euch Pausen. Also ich finde, bei mir ist es das beste Beispiel. Wir haben 2019 begonnen und es hieß, ja, Sie können keine Kinder kriegen oder dann später auch, es wird ein sehr langer, steiniger Weg. Und Zeit ist unser Gegner. Sowas in die Richtung habe ich ja auch gehört. Aber ich habe mir trotzdem so viele Pausen zwischendrin gegönnt, auch lange Pausen. Und die braucht man einfach. Und auch dieses Kopf und Körper irgendwie in eine Einheit zu bringen. Ganz wichtig. Also sei es jetzt ein Coaching oder Stunden bei einem Psychologen oder Psychotherapeuten,
Ja,
Freund, Familie.
alles, was
Alles,
hilft,
was hilft, genau,
ja,
ja.
absolut. Und es nicht vernachlässigen, das finde ich einfach auch immer so wichtig.
Voll.
Wir tendieren so schnell dazu, so auf das Körperliche zu gehen, weil wir das Gefühl haben, ja, da können wir alles kontrollieren. Und
Genau.
wir vernachlässigen komplett diese mental-emotionale Ebene. Und ich halte das wirklich nicht nur im Kinderwunsch, auch in ganz vielen verschiedenen anderen Szenarien und Situationen wirklich für nicht gut, weil man, es kann sehr
Absolut,
viel
ja.
kaputt gehen.
Ja.
Ja. Ja, und jetzt bist du schwanger. Ist das
Ja.
schön? Wunder, wunderschön. Liebe Rachel, vielen, vielen Dank, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast, dass du da so offen und ehrlich bist. Und ich finde trotzdem, auch wenn du sagst, naja, der Schmerz ist immer noch da, ich habe das Gefühl, du hast diese Erfahrung für dich angenommen. Das ist so passiert und Du akzeptierst, dass das halt euer Weg war. Und ja, ich bin mir sicher, du wirst eine ganz wunderbare Mama sein. Und wie du sagst, du hast so viel Liebe zu geben auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und mach weiter so. Das ist wunderschön.
Danke.
Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir etwas daraus mitnehmen aus diesem Gespräch zwischen Rachel und mir und erinnere dich nochmal an die Worte zu Beginn dieser Podcast-Folge von mir. Nimm wirklich nur das mit, wo deine innere Stimme auch sagt, ja, das ist für dich relevant und alles andere, das kannst du einfach mal zur Seite legen, kannst du einfach mal parken. Und wenn du sagst, du würdest dich auch gerne von mir begleiten lassen, ein Stück auf deiner Kinderwunschreise, du hast auch gerade das starke Bedürfnis, wieder mehr ins Vertrauen zu kommen, wieder mehr Hoffnung zu erhalten und ja, auch wieder mehr so in diese Leichtigkeit reinzukommen, dass der Kinderwunsch natürlich Teil deines Lebens ist, aber nicht so omnipräsent ist und nicht dein erster Gedanke am Morgen und dein letzter am Abend. Und ja, ich bin gerne da. Ich begleite dich sehr gerne. Das kannst du dir aussuchen, ob du mich in einer Coaching- oder Mentoring-Begleitung haben möchtest. Dazu findest du auch auf meiner Webseite nochmal weitere Infos sowie einen kurzen Fragebogen, den du ausfüllen darfst, wenn du dich für ein Coaching oder Mentoring mit mir interessierst. Und dann würde ich mich bei dir melden, dann können wir ein Erstgespräch führen, was natürlich ganz unverbindlich ist für dich und für mich. Oder du sagst, ach, ich würde gerne einfach mal mit dem Journal arbeiten, mit dem Tagebuch, beziehungsweise ja, das ist eher so ein kleines Coaching-Programm für die nächsten 6 Zyklen, für die nächsten 6 Monate. Das kannst du ganz autodidaktisch machen. Da gibt es viele Informationen für dich. Das ganze Journal ist auf der positiven Psychologie aufgebaut. Also du wirst eine Veränderung in dir spüren und eine Veränderung darin, wie du deinen Kinderwunsch wahrnimmst. Und genau, auch hierzu findest du auf meiner Website viele Informationen. Du kannst einfach mal in den Shownotes von dieser Podcast-Folge gucken, in der Beschreibung. Da findest du alle Links zu mir, zum Journal, zum Coaching. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann ganz bald wieder hören an dieser Stelle. Und bis dahin, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.